Hallo, wir sind's, eure beiden herrlichen Habichte und damit herzlich willkommen zurück im Bobcast. Hallo Andreas, frohes
Grüß
Neues.
Dich, Kai. Ja, frohes Neues wünsche ich dir auch. Ja, unsere zurück. Gefiederten Freunde.
Das sind wir heute, genau. Zurück aus der Winterpause, bist du gut ins neue Jahr gekommen?
Ins neue Jahr bin ich eigentlich ganz gut gekommen. Das Problem war, Silvester, Fanny hat ja so furchtbare Angst vor Silvesterknallerei und dann sind wir diesmal aufs Land gegangen und da ist es normalerweise total still, nicht eine Rakete, aber diesmal war es so, dass unser Nachbar ein riesengroßes Feuerwerk gezündet hat, wirklich, das hat er noch nie gemacht, hat dafür 4.000 Euro die Raketen hochgejagt und Fanny
die
hat die ganze Zeit
angezündet.
Ja, die ganze Zeit gezittert und das fand ich jetzt nicht so richtig schön und Fanny war nicht begeistert, aber sonst war eigentlich alles ganz entspannt. Okay, wie war denn Weihnachten bei dir? Ich habe gehört, da ist irgendwas angebrannt. Erzähl doch
du,
mal.
Ich weiß nicht, ob ich darüber reden möchte. Ich habe hier großtönig im Podcast erzählt von unserem Braten, den wir mit koreanischem Zubehör kombinieren wollten. Und ich habe es tatsächlich geschafft, den anzubrennen.
Oh,
das ist dieses norwegische Ribbe. Das kennt auch jeder, das Phänomen, dass man da gegen Ende total aufpassen muss, dass diese Kruste oben nicht abraucht. Und genau das ist passiert.
Ja.
Wir saßen dann stillschweigend und haben das geknobst, aber hatten ja noch Kimchi nebenbei. Es ging. Es war so ein bisschen ein Downer, aber okay. Und es war unfassbar kalt hier Anfang Januar. Wir haben ja minus 31 Grad gehabt am letzten Wochenende.
Unglaublich.
Das ist wirklich derb. Das brauche ich auch nicht. Hatte ich hier auch noch nie. Habe ich echt noch nie erlebt.
Und was hat man da für Unterhosen an? Also wie viele
Plural,
hat man da
Plural ist richtig, genau. Also ich habe auf jeden Fall lange Unterhosen angehabt, zusätzlich zu den normalen.
Mhm.
Und dann zieht man noch so Baumwoll-T-Shirts drunter und so. Aber ich habe da auch keinen Bock rauszugehen, ehrlich gesagt. Da machst du nur schnell.
Das ist schon wirklich sehr
Erledigung.
Kalt.
Mir friert dann immer der Bart auch fest. Ich habe dann echt sofort so eine Minute dann so Eiszapfen.
Mhm.
Ist interessant, aber brauche ich auch nicht mehr. Jetzt geht's aber ins warme Kalifornien nach Rocky Beach und auch im neuen Jahr bahnbrechendes Konzept, der Klappentext. Die drei Detektive finden eine vergessene Brieftaube und damit beginnt ein geheimnisvolles Abenteuer, bei dem es um wertvolle Perlen und ermordete Vögel geht. Die drei Fragezeichen stehen vor vielen Rätseln, aber sie geben nicht auf. Doch dann richtet sich der Lauf einer Pistole auf sie. Ermordete Vögel ist ja aber wirklich nur Untertreibung. Ich finde, das ist ganz schön bestialisch, was mit diesen Vögeln da passiert. Das ist ganz schön hardcore. Köpfe abgerissen und so.
Ja,
ne?
Das stimmt. Das ist auch ganz interessant. Das Buch, normalerweise sind die Bücher ja immer erst ab 10 und dieses Buch war ausnahmsweise ab 11.
Siehst du mal.
Weil es da wirklich um Tierquälerei geht und da musste man sich dann was einfallen lassen. Es geht da schon ganz schön zur Sache. Die Perlenvögel, ich finde das ja so ein bisschen absurd bei dieser Folge. Ich habe die seit Ewigkeiten nicht mehr gehört. Aber die Perlenvögel als Titel, die geistern mir schon seit Jahren immer wieder im Kopf rum, weil behauptet wird, dass Jens bei den Aufnahmen hier zu den Perlenvögeln geixt wurde.
Mhm.
Also, dass Olli und ich ohne Jens im Studio waren. Das hat André Minninger irgendwann mal erzählt. Das hat dann auch Rodenwald in seinem Buch geschrieben. Es wird dann auch in Foren darüber gesprochen, weil Jens im Januar 1986 nach New York gegangen ist, um dabei Lee Strasberg Schauspiel zu studieren. Und das stimmt, Jens war in New York, schreibt er übrigens auch in seinem Buch darüber, was kurz vor Weihnachten rausgekommen ist. How to Hitchcock, meine Reise durch das Hitchcock-Universum. Hast du da mal reingeguckt? Ich finde das toll.
Ich habe das sogar ganz durchgelesen. Ich finde es großartig. Das war so apropos Weihnachten meine Beschäftigung zwischen den Jahren, weil ich dann gemerkt habe, was ich alles für Hitchcock-Filme noch nicht kenne, basierend auf Jens.
Und er listet das ganz toll auf.
Beschreibt ganz toll darüber und habe dann wirklich angefangen, Filme zu gucken, die ich noch nicht kannte und habe mich dann mit ihm auch ausgetauscht ein bisschen darüber.
Hast du mit ihm nochmal telefoniert?
Ja. Wir haben telefoniert und du musst jetzt Lady Vanishes gucken und was, du kennst Notorious noch nicht, jetzt wird's aber Zeit. Und da haben wir uns aber auch unterhalten, ein bisschen über die diese Zeit in New York und wie das war mit den Fragezeichenaufnahmen. Und da warst du ja auch gerade dran, ne, herauszufinden. Stimmt das?
Ich habe die Folge jetzt Perlenvögel dreimal hintereinander intensiv gehört, ja, und ich bin der Meinung, das kann nicht stimmen, das ist unmöglich. Ich habe dann nämlich auch nochmal mit Jens gesprochen und er meinte, nein, wir wurden immer zusammen aufgenommen. Richtig. Ich weiß, dass es kompliziert war zu der Zeit, weil Jens nicht in Hamburg gewohnt hat und dann hat man ihn immer aus New York eingeflogen, also ein oder zweimal, aber er war immer mit uns zusammen im Studio und gerade bei der Folge, wo wir drei meiner Meinung nach wirklich auch extrem gut miteinander harmonieren. Wir überlappen uns teilweise mit kleinen Lauten, geht man auf den Text des anderen ein.
Ihr und, singt zusammen.
Mit Reaktion, genau. Ja. Wir improvisieren auch viel und da hörst du, dass wir das Spiel vom anderen abnehmen. Und man spielt auch wirklich anders und ist niemals so präzise, wenn man geixt wird. Es sei denn, das ist ja auch sowas, was man manchmal macht, du hast Kopfhörer auf und dann hörst du, was schon aufgenommen wurde. Aber das hat Frau Körting beim Xen nie so gehandhabt. Und eine Sache ist auch ganz interessant, die Folge ist im März 1986 rausgekommen, die Hörspielfolge. Ja. Und da hätten die Sprachaufnahmen eigentlich spätestens im Dezember 85 abgeschlossen sein müssen. Und wie wir ja in dem Buch erfahren haben, in dem Kapitel, wo er über New York schreibt, Jens, ist er erst im Januar 86 nach New York gegangen.
Genau.
Also müssen die Aufnahmen vorher stattgefunden haben. Und deswegen halte ich das für ein Märchen, dass Olli und ich bei der Folge alleine im Studio waren.
Also ich finde auch, man hört es total hier. Und wie gesagt, Jens hat auch mir gegenüber behauptet, er war immer dabei. Er hat es dann oft mit so Heimaturlauben verbunden, war dann einfach zwei Wochen in Hamburg und hat irgendwie bei seiner Mutter gewohnt dann wieder und hat eigentlich die Aufnahmen immer mitbekommen. Er hatte aber noch eine ganz lustige Anekdote aus dieser Zeit, weil er sich natürlich, weil wir überlegt haben, wie warst du denn dann so angekoppelt noch an das Thema Fragezeichen?
Ja.
Und er sagte, ich kann mich an eine Sache noch erinnern. Es gab mal ein Preisausschreiben von Europa, wo irgendwelche Jugendlichen eine Reise nach Kalifornien gewonnen haben. Nach Rocky Beach, in Anführungsstrichen. Und ein Teil des Preises war, Jens Wawritschek für eine Stunde auf dem Flughafen in New York zu treffen.
Ist das? Das ist ja wunderbar. Nein.
Und da ist er dann irgendwie
und dann einen kurzen Abstecher nach Kalifornien zu machen.
Genau, und dann weiter sind die weiter. Und Jens, weil er eben in New York war, war dann eben nur irgendwie bei JFK mal eine Stunde und hat Handshakes gemacht und ist dann
so
wieder
zurückgefallen.
So Meet and Greet. Da konnte er sich noch dran erinnern. Aber genau, hier ist eindeutig in dieser Folge Interaktion. Und was Xen ist, haben wir ja auch schon mal besprochen. Weiß nicht, ob man das noch genauer erklären muss. Ist ja klar, dass man eben separat aufnimmt, dass die Leute nicht gemeinsam im Studio stehen. So war es ja auch im Synchron früher eigentlich viel mehr, ne? Dass man im Ensemble aufgenommen hat.
Und es wurde nur noch im Ensemble aufgenommen. Ja, klar. Und das ist heutzutage eben überhaupt gar nicht mehr der Fall. Was wirklich sehr, sehr schade ist, muss man sagen.
Ja,
weil du spielst anders. Ich habe es ja gerade erzählt. Du nimmst dir auch wirklich was ab. Du spielst was und merkst, ich habe mir das durchgelesen und würde sagen, wenn der mich anspricht, dann macht er das ganz leise. Aber dann ist der plötzlich viel aufbrausender, viel lauter und dann reagierst du natürlich auch ganz anders. Und im Ensemble oder wirklich, wenn man das zusammen aufnimmt, dann kannst du dich viel mehr darauf einlassen und es ist dann wie so ein Ping-Pong-Spiel.
Und das
macht natürlich auch Spaß und dieses einzelne Aufnehmen, muss ich ganz ehrlich sagen, davon halte ich eigentlich gar nichts. Es ist einfach von der Zeit her dann manchmal eben gar nicht anders zu machen, weil der eine Sprecher kann dann, der andere kann dann nicht.
Ja.
Und dann musst du das natürlich irgendwie koordinieren. Aber vom Spiel ist es immer viel besser, zusammen aufzunehmen.
Das stimmt. Und von der Regieseite her auch sehr schwierig. Du musst ja immer genau auf dem Schirm haben, wie die anderen klangen und so weiter. Man kann natürlich ein bisschen tricksen. Du kannst die Leute dann noch Reaktionen aufnehmen lassen, die man noch gegenschneidet später, dass es ein bisschen lebendiger wirkt und nicht jeder nur so nach seinem Take klingt. Ne? Aber ich finde es auch, ich finde es viel
du
schöner,
hörst
wenn
es
du alle hast.
Immer.
Du hörst es, ich finde es auch. Also hier definitiv nicht geäxt, ihr seid alle dabei. Lustig, was du sagst, dass dir die Perlenvögel immer auch so begegnen, obwohl du die lange nicht gehört hast. So ging es mir auch so oder auch als Kind. Ich hatte die als Kind tatsächlich auch gehört, weil ich den Titel so toll fand und auch das Cover schön. Irgendwie
das
war
Cover
das so,
ist toll.
Ne, das ist
das
richtig
Cover ist toll.
Klasse Cover von Iger Rasch diesmal. Und ich mochte eigentlich vielleicht die Folge gar nicht so sehr als Kind, aber diese Stimmung und den Namen und dass diese Vögel davor kamen, das fand ich irgendwie immer schön. Und was mir jetzt aufgefallen ist, nochmal auch, ist, dass das so eine überschaubare Personage hat, dass das so schön ist, dass das so wenig Charaktere sind. Das ist ganz klein.
Ja, das sind
klein.
Ja Ja. Das sind nur noch 4 Rollen. Blinky, Miss Melody, Frisbee, Kyoto, genau, und dann der Papagei. Zum Cover muss ich nochmal sagen, was mir aufgefallen ist, das erinnert ein bisschen an das Cover von Patrick Süskinds Die Taube.
Die Taube, genau. Ja, ja,
übrigens klar. Und ganz super. Tolle Geschichte.
Tolle Novelle. Von, ja, genau. Finde ich auch. Die ist klasse. Da ist die ja so ein bisschen, da hat die ja so ganz viele Funktionen, ne? Die ist ja sehr creepy. Ja. Aber genau, stimmt. Ja, also genau, sehr wenig Leute. Das fand ich jetzt schön hier, dass man, dass es so überschaubar war nochmal beim Wiederhören. Und ich war aber überrascht, unheimlich viel Zwischenmusik. Dieses ganze viele Hin- und Herfahren.
Ja.
Jetzt diesmal ganz viel Musik vom Phil Moss Pseudonym, also Manuel Backert. Ich bin ja auch ein großer Fan dieser Musik, aber hier fand ich es stellenweise dann wirklich echt ein bisschen streckend, wo ich dachte, ach, schon wieder, ach, schon wieder, okay.
Aber stimmungsvoll. Ich finde das eigentlich gut. Das ist, bringt eine schöne Atmosphäre da rein.
Also man ist sehr dicht dran.
Ja, wir müssen jetzt eigentlich gleich mal in die erste Szene reinhören mit Günther König als Blinky, der mit dem Blinzeltick.
Na, seid ihr beim Schwimmen gewesen? Im Ozean?
Ja, oben bei Wills Beach.
So, na, kein Wunder, dass ihr Hunger habt. Ach, ich heiße Stan.
Und wir sind Bob, Peter und Justus. Das ist Bob, das ist Peter.
Ja, und er ist Justus, klar.
Eigentlich heiße ich ja Stanley. Stan ist nur die Abkürzung. Aber alle nennen mich Blinky. Warum, ist ja wohl klar. Ich habe ein nervöses Leiden. Ich muss immer blinzeln. Ich bezahle alles zusammen, ja?
Oh, danke schön.
Wie kommen wir zu der Ehre?
Ja, das ist sehr nett. Wohnen Sie gern in Santa Monica, Blinky?
Woher weißt du denn, wo ich wohne, Justus?
Och, ich hatte nicht vor, Sie zu erschrecken. Das ist nur ein Spiel, mit dem ich mir manchmal die Zeit vertreibe. Auf dem Parkplatz stehen nur 3 Autos. In einem liegt ein Teddybär auf dem Beifahrersitz und das zweite hat ein Surfbrett auf dem Dach. Beides sind wohl nicht Ihre Wagen.
Das ist allerdings richtig.
Am dritten Fahrzeug steht unter dem Nummernschild der Name eines Händlers aus Santa Monica. Also schloss ich daraus, dass das nur Ihr Wagen sein kann.
Aha, aha. Alle Achtung, das ist ja wie Detektivspielen.
Ja, unser Traumschiffkapitän, den hatten wir ja schon mal, als Professor Teriano aus dem Höhlenmenschen.
Richtig.
Das macht er, finde ich, sehr schön, unsicher und fahrig, aber Mavis, ja, unser Beefy Tremaine aus dem magischen Kreis, den hätte ich mir auf der Rolle auch sehr gut vorstellen können. Stimmt. Dieses Trottlige, dieses Unbeholfene hätte mit ihm auch ganz gut gepasst. Gut, man kann nicht alles haben, aber das wissen wir ja vielleicht, wir hatten ja schon angekündigt, eventuell taucht Mavis ja bald wieder bei den 3 Fragezeichen auf, weil Frau Körting Kontakt mit ihm aufgenommen hat.
Genau.
Das haben wir dem Bobcast zu verdanken.
Das stimmt. Hier ja ganz interessant, dachte ich auch, als ich das nochmal hörte, die Beschreibung, ich habe diesen Tick, ich blinzle so, deshalb Blinky, aber auch eigentlich ja ganz interessant dann akustisch umgesetzt, weil das ist natürlich was, was so nicht im Hörspiel funktioniert, aber hat halt dieses fahrige, dann leicht stottrige, was eigentlich ja nicht weiter erklärt wird. Aber er blinkt dann quasi akustisch. Das fand ich irgendwie auch ganz nett.
Was natürlich wichtig ist, er muss ja zwinkern und blinzeln, weil nachher hat er ja die Sonnenbrille auf und das spielt ja eine große Rolle.
Ja, genau. Und dann gibt's eine kleine Stelle, lieber Andreas, da muss ich dich gleich mal verhaften, weil ich da so lachen musste, so schmunzeln. Also Blinky verlässt ja dann fluchtartig das Restaurant, lässt diese Kiste zurück bei den 3 Fragezeichen. Ja. Und Justus sagt das, Moment, wir geben das jetzt nicht der Kellnerin, sondern wir lassen das bei uns, der holt sich das bei uns ab. Und dann sagt Bob Folgendes.
Außerdem hat er sie nicht bei der Kellnerin gelassen, sondern bei uns.
So, und das, lieber Andreas, finde ich, ist ein absoluter privater Manierismus von dir. Das machst du auch heute ab und zu.
Mache ich das wirklich?
Also, das ist ja erstaunlich.
Total. Ja, ich erkenne mich da auch sofort, aber
Also das ist wirklich genauso, wenn du immer manchmal ein bisschen übertrieben einem Recht gibst oder irgendwas unterstellst oder so.
Okay.
Ja, dann schwingt das so, wo ich so dachte, oi, ja, den kenne ich, diesen Andreas hier. Das fand ich sehr lustig.
Ja, sehr gut, sehr schön. Dann landen wir auf dem Schrottplatz relativ schnell und da müssen wir auch mal reinhören.
Es ist eine belgische Brieftaube, eine ganz schnelle Rasse.
Und es ist ein wahres Wundertier.
Wieso?
Denn ihm ist über Nacht eine Zehe nachgewachsen. Seht euch das an, sie hat an beiden Füßen 3 Zehen.
Was? Dann hat doch jemand die Tauben ausgetauscht.
Genau das, Bob. Was hast du über belgische Brieftauben herausgefunden? Ich darf doch wohl annehmen, dass du als für Recherchen zuständiger Detektiv dich um diese Fragen gekümmert hast.
Na klar habe ich das, Justus. Hm. Es ist unglaublich. Die Leute nehmen die Tauben, fahren mit ihnen über weite Strecken, manchmal bis zu 1000 Kilometer, und dann lassen sie die Vögel frei. Die Tauben fliegen pfeilgerade bis zu ihrem Schlag zurück. Ach, kein einziger Vogel verirrt sich.
Oh, das ist ja fantastisch. Ja.
Man bindet den Tauben einen zusammengerollten Brief ans Bein und die Vögel überbringen die Nachricht. Und das hat man schon so im Altertum gemacht.
Ja, Bob, das stimmt. Ich frage mich nur, warum...
Warum? Warum? Warum was? Wovon redest du, Justus?
Ich frage mich, warum man heute Nacht die Tauben vertauscht hat. Woher wusste der Unbekannte, dass die Taube mit den beiden Zehen hier war? Und wozu die Umtauschaktion? Das muss doch einen Sinn haben.
Keine Ahnung, Justus. Also wir sollten die Taube Cäsar nennen, ne? Cäsar. Okay? Cäsar!
Ja, das finde ich zum Beispiel ist auch wirklich eine ganz tolle Soundkulisse. Und ja. Die ganzen Geräusche hat Francis ja immer vorgeschlagen. Ne? Also in den Regieanweisungen steht von ihm hier Vogelstimmen, Schritte, Taube, Gurt, Hämmern auf Metall, Autos fahren vorbei. Und das ist dann von Frau Körting auch stimmig umgesetzt worden. Du hörst das alles. Und hier in dem Dialog, da merkt man auch nochmal dieses Zusammenspiel von Jens mit Olli. Wenn Jens zum Beispiel was sagt, wenn Justus noch mitten im Satz ist, oder wie wir auf die Sätze von Peter eingehen, wenn ich kurz den Namen Cäsar wiederhole, wenn Peter sagt, die Taube soll Cäsar heißen, das klingt nicht geixt. Und selbst wenn du separat aufgenommen wirst und Reaktionen machst, dann klingen die selten so authentisch. Ja. Selbst nicht bei Jens, der ja nun wirklich schon damals ein genialer Schauspieler war, aber das schafft selbst Jens nicht, selbst wenn er dann in New York auf der Schauspielschule ist. Obwohl das er zu der Zeit ja noch gar nicht war. Das ist
genau
dann
richtig,
später passiert.
Ich finde es auch eindeutig und eine gute Stelle hier, um das nochmal zu beweisen. Da bin ich total bei dir. So, dann wird's spannend, denn Bob versucht, über Tauben zu recherchieren, findet dann im Telefonbuch keinen Taubenzüchterverein, erinnert sich dann aber an die seltsame Miss Melody, eine Vogelnarrin. Mhm. Und da geht's dann hin.
Ah, hey, da kommt Miss Melody. Ach du meine Güte, die sieht ja mal wieder toll aus. Bunt wie ein Kanarienvogel. Genauso bunt wie die beiden Vögel auf ihrem Hut.
Oh, paar Jungen in meinem Garten. Was wollen sie wohl von mir?
Oh, ach du meine Güte, spinnt die?
Komm meinetwegen näher, aber lasst meine Vögel in Ruhe. Was wollt ihr von mir?
Wir suchen die Herren des Hauses. Sind Sie Miss Maureen Melody?
Da seid ihr bei mir richtig. Ich bin Miss Melody.
Verzeihen Sie die Störung, Miss Melody. Haben Sie einen Augenblick Zeit für uns? Wir haben gehört, dass...
Sorry, Glory, Halleluja. Glory, Glory, Halleluja. Die Belohnung ist für euch.
Die Belohnung? Nein, nein, die Taube gehört uns nicht. Wir wollten sie Ihnen nicht bringen. Bitte, könnt mir nicht im Haus darüber reden. Ich wüsste das sehr zu schätzen.
Aber gerne.
Okay.
Gisela Trove ist da, Andreas. Was ist denn hier los?
Kleine Hexe.
Das fand ich irgendwie toll. Für mich der erste, also ne, bunt wie ein Kanarienvogel, wie sie beschrieben war, für mich natürlich sofort im Kopf die zweieiige Zwillingsschwester zu Mrs. Darnley aus dem Zauberspiegel.
Natürlich.
Die eine ist eine Rokoko-Kokotte, die andere ist die Vogelnarrin. Aber ja, wir müssen hier nochmal ein bisschen jetzt gucken, wie sie das spielt. Was macht sie da?
Ja, viele Leute sind ja, also man liebt ja Gisela Trove und man liebt sie wirklich auch in allen Rollen und man liebt jede Interpretation von ihr. Aber hier gibt es so ein paar Leute, die sagen, oh Gott, warum spricht die denn so nervend? Oder ich würde sagen, warum spricht die so komisch? Also, um das Ganze jetzt mal aufzudröseln, im Buch zu den Perlenvögeln, da steht, dass man auf diesem riesigen Anwesen von dieser Miss Melody, das ist ja gar kein Garten, sondern das ist fast ein richtig riesengroßer Wald, aufgrund des lauten Vogelgezwitschers von Tausenden von Vögeln, da ist das schon beim Eintreten auf diesem Gelände ohrenbetäubend laut, da kann man sich nur singend verständigen, weil die Sprache sonst untergeht. Und das hat sich der gute Mark Brendel so ausgedacht, selbst wenn das Blödsinn ist. In Rocky Beach ist eben alles möglich. Man kann also sein eigenes Wort nicht verstehen. Und deswegen singt Miss Melody ihre ersten Sätze im Buch. Und deswegen sagt Peter auch, ach du meine Güte, spinnt die? Warum singt die hier plötzlich? Und im Hörspiel-Manuskript, das ist nämlich wirklich total interessant, ist das auch alles so vorgeschlagen gewesen von Francis. Also hier steht auch wirklich, Melody singt zackig nach der Melodie Battle Hymn of the Republic. Und das ist dieses Glory, Glory, Hallelujah.
Ja, genau.
Also, drei Jungen im Garten, was wollen sie von mir? So soll sie das eigentlich machen und so hat sie das auch angeboten. Und später soll Justus, zwei oder drei Sätze später, soll Justus dann antworten, wir suchen die Herren des Hauses, Miss Maureen Melody. Und da merkt man, dass das total kompliziert ist. Und Justus beginnt dann seine Worte zu singen, bricht dann aber ab und spricht laut Manuskript normal weiter und wiederholt den Satz dann auch. Und das hat Frau Körting auch versucht umzusetzen. Das hat sie mehrmals mit uns probiert, aber das klang dann eben überhaupt nicht homogen und funktionierte einfach nicht. Zumal du, wie ich das jetzt gerade auch versucht habe, du kannst nach dieser Battle-Hymn-Melodie kannst du überhaupt keine Sätze bilden. Also du kannst vielleicht einen bilden und auf Deutsch sowieso ist es noch komplizierter. Das funktioniert nicht. Und da ist es auch so, dass ich Jens neben mir sehe. Ich weiß ganz genau, er saß neben mir und wir haben uns einen Ast gelacht, weil das einfach nicht klappte. Und dann hat Alke Diener entschieden, okay, lassen wir das. Die Melody hat jetzt einfach einen Vogel, ja, oder mehrere. Und die spricht jetzt einfach ein bisschen durchgeknallt. Und dann hat die Trove was angeboten. Wie könnte sie denn sprechen? Hat nicht gesungen. Und Frau Körting hat gesagt, super, toll, prima, weiter. Und im Haus ist das auch im Buch so, da unterhalten die sich wieder normal, weil Miss Melody im Buch wohlgemerkt eine Panzerglasscheibe hat einbauen lassen, damit man den Vogellärm von draußen nicht mehr hört. Und da musste die Trove natürlich dann in ihrer Rolle bleiben, also mit dieser kleinen Hexe-Stimme und weiter mit dieser komischen Stimme sprechen. Was ich ja eigentlich ganz gut finde. Ich finde das ja gar nicht so schlimm. Manche Leute sind aber unglaublich genervt davon, was ich persönlich überhaupt nicht verstehen kann. Das ist der Hintergrund, das ist die Erklärung dazu.
Ah, super interessant, genau. Und es funktioniert ja dann auch dahingehend, weil sie sich ja ein bisschen auch in diese Tradition dieser seltsamen Vogelfrauen einreiht, die wir ja auch schon hatten.
Sie wird selbst zu so einem kleinen, verrückten Vogel, ja, absolut.
Genau, und das, also so habe ich mir das dann erklärt, ohne das Hintergrundwissen des Buches. Es gibt da so ein paar Überbleibsel, kommen wir dann nachher noch dazu, wo das dann nicht ganz so logisch aus der Hörspielfassung verschwunden ist, dieser Ursprungsansatz.
Ganz genau. Und was auch noch passiert, sie wird dadurch natürlich teilweise so ein bisschen unsauber und man versteht bestimmte Sachen nicht. Aber darüber werden wir auch gleich sprechen. Denn jetzt, genau, gibt's noch eine Stelle, die ist ganz interessant. Man hört plötzlich noch einen Papagei im Hintergrund fluchen. Grausam, grausam, sagt er. Und das ist laut Deckblatt, das steht nämlich gar nicht auf dem Cover drauf, Helmut Zierl.
Richtig. Genau, man erkennt es auch. Also wenn man es weiß, erkennt man ihn dann.
Genau.
Aber fand ich auch ganz lustig, weil der natürlich teilweise sehr pointiert.
Es ist nicht Frau Körting, die ja alle Papageien sonst gesprochen hat.
Genau, wobei sie vielleicht auch behauptet, diesen gesprochen zu haben. Da müssten wir sie mal herausfordern. Aber wir wissen was es ist. Genau, so. Und dann kommt von Mrs. Melody der Tipp. Moment mal, wenn ihr hier mehr herausfinden wollt, dann müsst ihr mit meinem guten Bekannten Parker Frisbee sprechen. Und dann fahren wir dahin. Gleich dazu mehr. Ich möchte eine Sache noch kurz mal erwähnen, die ich ganz interessant fand, weil ich das Gefühl hatte, dass das zum ersten Mal hier gemacht wurde. Zurück zum Thema Musik. Parker Frisbee hat ein eigenes musikalisches Thema in den Zwischenmusiken.
Ja, das stimmt.
Was immer wieder kommt, ne? Also sie fahren dann dahin und erstmal beginnt wieder Phil Moss Musik. Die wird dann so ein bisschen brachial übergeblendet in dieses etwas seltsame Big Band Jazz Stück, was dann tatsächlich Parker Frisbees Thema ist. Das ist von einer Platte einer Band, die sich Studio Europa Jazz Band nennt. Mehr konnte ich nicht dazu herausfinden, was das für ein Projekt war und ob da noch mehr Platten geplant waren oder so. Und dieses Stück, was da gespielt wird, hat den Namen Lunatic Take, also der etwas durchgedrehte Take, und so hört sich's ja auch an. Und das wird dann wieder rübergeblendet, zurück zu Buckert. Und immer wenn Frisbee auftaucht, kommt aber wieder dieser Lunatic Take. Und das fand ich so ganz schön, dass da Frau Körting so ein Motiv durchgezogen hat, dramaturgisch, wo man ihn immer erkennt.
Ja, das ist natürlich bei Hans Petsch dann auch ganz wichtig, weil das ist ja wirklich auch eine Wahnsinnsstimme, über den wir gleich sprechen. Jetzt hören wir da mal rein. Auftritt Parker Frisbee, Hans Petsch.
Oh, ich bin kein Experte. Ich habe auch schon lange keine Tauben mehr. Ist das der Vogel, um den es geht?
Ja, das ist er, Mr. Frisbee.
Aha. Ja, das ist eine belgische Brieftaube. Das heißt, es ist kein Tauber, sondern ein Weibchen. Und für den Flug nimmt man eigentlich keine Weibchen.
Und Sie könnten sich nicht denken, wem diese Taube gehören könnte?
Wem sie gehört? Oh, du meine Güte, also ich weiß das wirklich nicht. Tut mir leid, dass ich euch nicht weiterhelfen kann. Bitte richtet Miss Melody schöne Grüße aus.
Ja, danke. Machen wir, Mr. Frisbee. Und nichts für ungut. Wiedersehen.
Wiedersehen, Jungs. Kommt ruhig wieder, wenn ihr Fragen habt. Ich will euch gern behilflich sein. Vielleicht möchtet ihr wissen, was der Unterschied zwischen Diamanten und Brillanten ist. Ne?
Hans ja. Pietsch, man muss einmal immer durchatmen. Es ist einfach so
man
toll.
Kriegt eine Gänsehaut.
Aber hier, sag mal, André, was ist denn nun der Unterschied? Das hängt ja so in der Luft, weißt du das?
Der Unterschied zwischen Brillanten und Diamanten, ja? Das weiß ich.
Ein du kriegst ja privat auch viel.
Natürlich, permanent. Ich habe immer nur Klunker um den Hals.
Und auch in den Zähnen.
Ja, auch. Ein Brillant ist ein im runden Brillantschliff geschliffener Diamant. Also das ist gar kein eigenständiger Edelstein, sondern das ist
das ist die Bearbeitung.
Spezielle Schliffform für Diamanten. Okay. Ja, ja, genau.
Spannend.
Aber jetzt zu Hans Pietsch.
Oh ja.
Als zwielichtiger Parker Frisbee mit Vollbart. Das ist ja eigentlich ungewöhnlich, dass Hans Pietsch hier auf einen Bösewicht besetzt wurde. Naja, Hans Pietsch, ne, macht er aber wirklich irre. Nimmt das Großväterliche ein bisschen aus seiner Stimme raus, wird auch ein bisschen schlanker, nicht so gemütlich.
Ja.
Und sofort klingt die Stimme, immer noch absolut vertraut, ganz toll, aber nicht mehr so warm und gemütlich. Also du denkst, Moment mal, was ist denn? Ist das eventuell ein Böser oder kann man dem vertrauen? Das macht er wirklich toll. Passt hervorragend, großartig. Aber über Hans Pietsch müssen wir jetzt wirklich ganz kurz was sagen. Der wurde also am 7. Dezember 1909 im Elsass geboren und wurde dann, nachdem er schon vorher Funk, Theater und Film gemacht hatte, Mitte der 60er Jahre für Europa von Andreas Beuermann im Thalia Theater entdeckt. Also der hat ihn irgendwann nach der Vorstellung angesprochen und meinte, ob er nicht Lust hätte, Märchen für Kinder auf Schallplatte aufzunehmen. Ja. Und dann hat Pietsch zugesagt, der wollte aber nicht unbedingt in Beuermanns Studio aufnehmen. Das war ihm irgendwie zu umständlich oder das ging zeitlich nicht. Also hat dann Andreas Beuermann seine portable Aufnahmemaschine eingepackt und ist damit dann zum Haus von Hans Pietsch gefahren. Da konnte man aber nicht aufnehmen. Also das ging irgendwie nicht. Es war irgendwie, guckten dann, wo könnte man das machen? Und Hans Pietsch meinte, ich habe auch noch eine Garage. Und dort hat man dann das Auto rausgefahren, super, hat dann irgendwie noch ein paar Pappkisten aufgestellt, weißt du, so Eierkartons an die Wand geklebt. Und damit der Raum nicht so hallig klang, so ein bisschen
genau,
trockener.
Isoliert.
Und dann hat Hans Pietsch neben dem Rasenmäher Grimms Märchen aufgenommen. Und das muss 1964 gewesen sein, muss man sich mal vorstellen. Laut Frau Körting soll das Max und Moritz gewesen sein, aber ich habe jetzt mal recherchiert, Max und Moritz hat man ein Jahr später aufgenommen, also 1965, und das dann auch im richtigen Studio. Und das ist natürlich auch wieder was Fantastisches, hörspielhistorisch. Ohne Andreas Beuermann wäre Pietsch nicht so berühmt geworden als Stimme, als Märchenonkel der Nation. Hat man ihn ja immer so bezeichnet, obwohl das so ein bisschen despektierlich klingt. Denn er war ja eigentlich für eine ganze Generation in den 60ern, in den 70ern und in den 80ern viel mehr als nur der Märchenonkel.
Ja. Wobei er hat das sehr verinnerlicht. Eine kleine Anekdote, die mir mal ein Tontechniker erzählt hat aus einem Studio in Hamburg, der mit ihm irgendwann viel später in den 80ern oder so eine Märchenplatte aufgenommen hat. Das war so eine private Produktion, Grimms Märchen. Und der sagte, Hans Pietsch kam rein, setzte sich ins Studio und erzählte diese Märchen auswendig vor sich hin.
Unglaublich.
Ein One-Take, vielen Dank, super, prima, ja, passt so.
Es ist wieder. Und das ist irre. Und das Lieblingsmärchen von Hans Pietsch war übrigens Bremer Stadtmusikanten. Ja. Weil er hat es geliebt, zu gurren und zu krähen und zu miauzen, ja, und zu bellen und IA zu sagen. Also das hat er geliebt. Das war sein absolutes Lieblingsmärchen. Und über Jahrzehnte, also bis kurz vor seinem Tod, 2002 in Hamburg, hat Europa dann hunderte Hörspiele mit ihm als Erzähler aufgenommen. Also Hänsel und Gretel, der kleine Muck, auch ganz, ja, toll.
Wahnsinn.
Der kleine Muck, wie er das spielt, großartig. Hanni und Nanni hat er gemacht als Erzähler, Hexe, Schrumpeldei und dann natürlich Huibu. Manche Leute sagen, es gibt Gespenster und manche Leute sagen, es gibt keine Gespenster. Ich bekomme jetzt schon wieder eine Gänsehaut.
Ich auch. Ich auch. Komm, mach noch den nächsten Satz.
Ich aber sage, Huibu ist ein Gespenst.
Wow, ich, ja, habe auch eine Gänsehaut.
Aber ich meine, oh, Hans Petsch macht das natürlich 10.000 Mal besser. Aber dann hat man ihn natürlich nicht nur als Erzähler eingesetzt, mhm, sondern hat auch Rollen mit ihm aufgenommen, die genauso ikonisch und unverwechselbar waren. Also zum Beispiel, ich erinnere mich an Winnetou 1. Da war er in Tschutschuna. Und Sindbad, das habe ich alles rauf und runter gehört als ganz kleines Kind. Kalif Harun al-Rashid. In der Schatzinsel, da spricht der John Silver. Dann Gödicke Michel bei Klaus Störtebeker mit dem,
ach,
Zwerg.
Ja, ja.
Mit dem Zwerg. Zwerg doch wieder dabei.
Ja, ja.
Der hatte eine unglaubliche, ja, Präsenz, weil er eben mit dieser einzigartigen Stimme sprach und diesem wohlklingenden Bariton konnte er verführen und hat entführt, war immer unglaublich gut vorbereitet. Deswegen, was du sagst, dass er das alles auswendig konnte, das glaube ich sofort. Und er hat sich wirklich nie versprochen. Vorhin hast du es erwähnt, dass er ein eigenes Thema bekommt, hier auch bei den Perlenvögeln. Das hat Frau Körting mal erzählt. Die Stimme von ihm, die war, und wie er Pausen gesetzt hat, das war unglaublich musikalisch. Und der hat ja seine Texte wirklich wie eine Partitur erzählt. Und Frau Körting meinte, deswegen konnte man auch wunderbar immer Musik drüberlegen. Also klassische Musik zum Beispiel. Also Tschaikowski und Smetana und diesen ganzen Beck-Katalog aus dem klassischen Europa-Musikarchiv. Und ich habe eigentlich über Hans Petsch, weil ich dieser Stimme wirklich regelrecht verfallen war, ich habe wirklich mit 7 Jahren habe ich alles aufgesaugt, was ich von ihm hören konnte. Ich habe über ihn den Zugang zu klassischer Musik bekommen. Wird nie vergessen, sein Erzählerpart im Schatz im Silbersee. Und darüber hörst du dann aus der neuen Welt von Dvořák. Das war wirklich eine Offenbarung.
Toll, ja, das passt zusammen. Und wie du sagst, es hat nie was Monotones, sondern der malt.
Ja.
Ja, da ist eine Bewegung bei ihm immer drin und das fesselt sofort, ja, neben dem eigentlichen Sound.
Und total uneitel. Also, es ist eben wirklich diese Märchenstimme. Privat war er wirklich auch sehr bescheiden, hat auch gar nicht so viel über sich erzählt und er war eigentlich leidenschaftlicher Theaterschauspieler. Also hat in Gießen gespielt, in Heidelberg, in, was habe ich hier noch aufgeschrieben, in Lübeck war er, in Saarbrücken, war übrigens jahrelang mit Inge Meisel befreundet, hat mit ihr auch auf der Bühne gestanden. Dann gibt's ja auch ein paar Geschichten, die wir im Bobcast live mal erzählt haben.
Richtig.
Dann hat er sich aber, als dieses Regietheater so Anfang der 70er Jahre immer mehr in Mode kam, hat er sich vom Theater zurückgezogen und hat dann auch mehr gedreht. Das war vorher ja zum Beispiel Edgar Wallace, kennt man ihn auch, Toten Augen von London, Gasthaus an der Themse. Nie so große Rollen, immer ein bisschen kleiner, aber sind immer in Erinnerung geblieben. Schwarzwaldklinik hat er mitgemacht, Erbe der Guldenburgs, Insel der Träume. Und dann hat er natürlich auch synchronisiert in Hamburg relativ viel. Erinnern kann man sich in erster Linie, glaube ich, an Lola Rent von Tom Tucker.
Oh ja, toll. Dieser Eröffnungsmonolog ganz am Anfang.
Genau.
Der Mensch, die wohl geheimnisvollste Spezies unseres Planeten.
Ja, das ist toll.
Ja, ja, genau. Ja. Das ist, da weiß ich auch noch, dass da so ein Raunen durchs Kino ging, weil natürlich alle Hans Petsch erkennen sofort. Ja, und dann in dieser Stimme.
Ich glaube, weil Tück war wirklich zum ersten Mal diese Stimme der Kindheit. Selbst Tom Tück war, hat Märchen von Hans Petsch gehört. Ja. So als Märchenerzähler in einem Film eingesetzt hat. Also als die Stimme aus den Märchen. Und dann ist er natürlich, jetzt sind wir schon wieder da, Barry Lyndon, Stanley Kubrick ist er auch zu hören, schon wieder. Es ist nicht zu ändern. Da ist er Lord Vandover in der Szene, in der Ryan O'Neill seinem Nebenbuhler tolle Szene, Wein ins Gesicht schüttet.
Ach ja, ja, genau, ja, toll.
Am Tisch, schön. Die sitzen da am Tisch.
Ja, ja, ja.
Das ist auch nur eine ganz kleine Rolle. Und dann ist er, und jetzt, ja, natürlich, was sonst? In Otto, der Liebesfilm, ist er... Ja. Als Gott zu hören.
Gott.
Was sonst?
Ja, das ist, besser geht's ja nicht. Der hat auch dann so eine, apropos Lola Renz, so eine Renaissance dann ein bisschen gehabt, Ende der 90er. Mir fiel noch ein, in einem bisschen schrägen Horrorfilm mit Jan-Josef Liefers und Christoph Waltz vor dessen Hollywood-Karriere, Sieben Monde. Das war so eine Werwolf-Geschichte.
Ja, ja.
Und da spielt er irgendwie den Präparator in der Pathologie, hat so einen Kurzauftritt und alle sind natürlich völlig baff, weil da plötzlich dann diese Stimme aus diesem Präparator kommt.
Auch, da ist er auch nur als Stimme zu hören, ne? Da ist er nicht zu sehen, oder?
Du siehst ihn schon so, aber es ist nur ein ganz kurzer Auftritt und du merkst aber natürlich, er ist auch besetzt worden, weil man Hans-Peter als Stimme irgendwie dabei haben wollte, sehr charismatisch.
Ja, natürlich. Stelle, ja. Ja. Die Süddeutsche Zeitung hat ja irgendwann mal geschrieben, wenn der liebe Gott einen Pressesprecher hätte, ja, würde er klingen wie Hans Petsch.
Super.
Das finde ich auch wirklich, ja, das passt total. Eine Synchronrolle, ich weiß gar nicht, ob du den Film kennst, die gibt es noch von ihm, kennt viele nicht, weil der Film wirklich nur was für Hardcore-Cineasten ist. Und die irritiert so ein bisschen, diese Rolle, und die verstört. Wundert mich eigentlich, dass er das gemacht hat, aber kennst du den Film Naked Lunch? Von
David Cronenberg, den kenne ich leider in Anführungsstrichen. Also der ist sehr faszinierend, aber das ist ja ein völliger Fiebertraum, dieser Film.
Das ist ein Drogentrip. Ein Trip. Ja. Da ist er die Stimme einer Riesenkäfer-Schreibmaschine. Das ist völlig ballerballer. Und das ist eine Vorlage, war damals, waren Geschichten von William S. Burroughs, dieser Beat-Poet. Ja. Da geht es um einen Kammerjäger, der abhängig wird von seinem Insektenvernichtungsmittel. Das konsumiert er dann selber und dann bekommt er Halluzinationen und dann taucht dieser Käfer auf, diese Schreibmaschine, und von ihr, von dieser Schreibmaschine mit der Stimme von Hans Petsch bekommt er dann den Auftrag, seine Frau umzubringen. Der Film hat überhaupt keine Handlung, ist sehr abstrakt und total absurd und definitiv nichts für Fans der Bremer Stadtmusikanten.
Nee, genau, da bekommt man nicht die Märchenerzähler Europa, nee, der Europaplatten, und muss wahrscheinlich auch Substanzen genommen haben, um das zu genießen. Aber stimmt, ich habe den nie auf Deutsch gesehen, das ist ein guter Tipp, das werde ich jetzt mal machen, weil Hans Petsch als Mugwurm, oder wie das Ding heißt,
Der spricht so zwei, drei Figuren. Das sind ja eigentlich Fieberträume. Ja, das ist
genau richtig. Alles, da so, gibt es auch noch dieses Alien an der Bar, dieses komische.
Sieht so ein bisschen so aus, Szene, wie aus Star Wars entschlüpft. Ja, ja, genau. Ja, den spricht er auch. Aber das ist eigentlich sozusagen eine Figur.
Ja, aber sag mal, Andreas, du hast gerade so ein bisschen angedeutet, dass er natürlich eine absolute Ikone auf der einen Seite war, auf der anderen Seite aber auch vielleicht eine größere Schauspielkarriere auch im Film nicht so richtig stattgefunden hat eigentlich. Glaubst du, es gibt auch einen Fluch von so einer Stimme und so einem Festgelegtsein auf so ein bestimmtes Genre oder Stil? Also, dass man sagt, ach, den Märchenerzähler, ob wir uns den so vorstellen können in möglichen anderen Rollen, weil das er wandelbar war, haben wir ja nun schon besprochen und auch gesehen immer wieder. Oder gab es da andere Gründe, dass er vielleicht auch keine Lust hatte auf internationale Karrieren auch und so ähnlich wie Wofölz?
Er lebt natürlich wirklich sehr durch seine Stimme und auch durch die Art und Weise, wie er interpretiert bzw. interpretiert hat. Aber es gibt da natürlich eben so diesen Tommy Pieper-Effekt, also die Stimme von Alf. Ne? Mhm. Der Schauspieler Tommy Pieper, der hat dann irgendwann, er war die Stimme von Alf, und wenn der irgendwo auftauchte im Film mit Gesicht, nachdem er Alf gesprochen hat, und es war ja sehr populär, hat man gesagt, ah, das ist doch die Stimme von Alf.
Ja.
Und viele haben gesagt, na, man konzentriert sich dann wahrscheinlich zu sehr immer auf die Figur Alf und das lenkt dann von der Story ab. Und das war vielleicht bei Hans Petsch ähnlich. Man hat ihn immer in Verbindung mit Märchen und mit Kindheit gebracht.
Ja.
Und da gibt es natürlich nicht so viele Rollen, wo man sagt, das ist doch jetzt optimal die Rolle für Hans Petsch. Das muss nur er machen und das kann nur er machen. Und das waren dann natürlich eigentlich immer so genau diese Sachen, über die wir gerade gesprochen haben. Gott oder eben bei Lola Rent eben der Übervater, der das alles so ein bisschen einordnet und einnordet, so einen Bogen findet, um die Geschichte abzurunden. Das kann sein, dass das dann vielleicht auch ein Fluch war, obwohl von Fluch kann man bei Hans Petsch eigentlich nicht sprechen, weil er das unglaublich gerne gemacht hat. Denn er hat einen Satz gesagt, und dieser Satz ist auch der Titel einer Dokumentation vom NDR, kann man sich angucken, gibt's immer noch im Netz zu finden. Man muss das lieben, was man macht. Und das hat Hans Petsch getan. Er war wirklich gerne der Erzähler.
Genau, ich habe auch mal einen Ausschnitt gesehen aus irgendeiner Doku, wo das auch total rüberkommt, wie sehr der das liebt, auch wie zufrieden und in sich ruhend der als Mensch rüberkommt. Unheimlich freundlich zu anderen Leuten, zu Kollegen, Technikern, mit denen er zu tun hatte und so. Unheimlich
unglaublich
warm.
Kollegial und ja. Und was er überhaupt nicht mochte, ist so, war Aufschneiderei. Also ja, so diese, genau. Er hatte immer, wenn jemand dann vor dem Mikrofon dann irgendwie anfing, noch irgendwie zu erzählen, was er alles gemacht hat und wie toll er sich findet und bla bla bla, dann wurde Petsch immer stiller. Der hat sich eigentlich wirklich nur auf seine Arbeit konzentriert und mochte jede Form von Angeberei und Angabe überhaupt nicht. Er wollte hier in Ruhe professionell seine Arbeit machen.
Genau, und in einem dieser Dokus habe ich auch einen sehr lustigen Ausschnitt gefunden, der mich richtig so überrascht hat, weil man ihn natürlich in seiner Stimme als das ultimative Hochdeutsch sprechend immer wahrnimmt. Und da macht er, da sitzt er irgendwie im Stuhl und macht Hessisch.
Ja, spricht das Hessisch, hast du erzählt. Plötzlich.
Ja, ja, genau. Und ich war da völlig baff, weil er das auch richtig gut macht. Ja, es ist ja, ich weiß gar nicht, was er, ob er da eine Verbindung hat. Er kommt aus dem Elsass, natürlich was völlig anderes eigentlich. Aber das macht er richtig toll. Und ich musste tatsächlich hier bei den Perlenvögeln, gibt es eine kleine Aussprache, wie er das Wort Weibchen ausspricht. Da sagt er nämlich so Weibchen, wo ich auch dachte, ach, da schwingt irgendwas mit. Ich weiß nicht was, aber irgendwas Regionales schwingt da mit. Und ja, mein Gott, hast du ihn irgendwann mal getroffen?
Nein.
Jemals, persönlich?
Nein. Ich habe ihn wirklich nie getroffen. Denn er hat ja wirklich auch bei den 3 Fragezeichen nur in 3 Hörspielen mitgemacht. Ja,
stimmt.
Also Perlenvögel, Das Geheimnis der Särge und Vampir im Internet. Hätte ich mir natürlich wirklich gerne noch öfter gewünscht, aber ich war eben Berliner Sprecher und Jens hat ihn ganz oft in den Hamburger Studios gesehen, da war er ja auch gern gesehen, aber ich habe ihn nie kennengelernt.
Okay, aber du hast ihn dann beerbt als Erzähler bei Huibu, da gibt's ja auch eine ganz schöne Verbindung.
Ja, eigentlich, genau, ne? Ja, es hat mich auch sehr geehrt, das fand ich toll. Ja.
Die 3 Fragezeichen fuhren sofort zu Miss Melody, die schon auf sie wartete. Niedergeschlagen führte sie sie ins Haus. Und in ihrer Trauer sang sie nicht, sondern sprach ganz normal mit ihren Besuchern.
So, und dieser letzte Satz, der ist dann in der Bearbeitung der Neuauflage aufgefallen. Und erst dann hat man ihn rausgeschnitten. Dadurch, dass am Anfang komplett auf den Gesang von Miss Melody verzichtet wurde, ergab der Satz natürlich überhaupt keinen Sinn mehr. Und das ist das Problem. Wenn du innerhalb eines eigentlich ganz gut durchdachten Skripts was änderst, und dann nicht höllisch aufpasst, dann kann es sein, dass du dir die Anschlüsse verhaust. Aber das hat man dann eben in der Neuauflage rausgeschnitten.
Genau, und als Kinder ist es einem, es ist uns eigentlich nicht so
gar nicht aufgefallen.
Nee. Weil auch alles unter dieses, wie strange diese Mrs. Melody ist, ah ja gut, die hat dann wahrscheinlich gesungen oder, ne? Also man akzeptiert es einfach,
ohne
dass es jetzt diesen kausalen Zusammenhang gibt. Apropos, Andreas, jetzt brauche ich mal deine Hilfe. Du hast das Skript vor dir liegen. Okay, Mrs. Melody singt zwar nicht, mehr, aber sie nuschelt manchmal.
Ja,
ganz schön.
Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Das ist das Problem dann ihrer Interpretation. Viele Sachen sind dann leider nicht ganz verständlich. Was meinst du denn?
Genau, und jetzt, ich meine diese Stelle. Wir hören rein.
Ja.
Aber sie haben noch eine Elster. Bringt die auch ab und zu was mit? Perlen zum Beispiel?
Ralf wollte ihm essen. Nein, nur wertloses Zeug.
Ja. So, was? Wie heißt dieser andere Vogel?
Ich verstehe ja, Ralf wollte da immer sehen. Ralf wollte da immer sehen.
Ach, der, aber ja, klar.
Wer ist es? Ralf Wolter.
Ja. Ralf Wolter. Nein, das kann's nicht sein. Hilf mir, bitte, ich sage, hast es vor dir liegen. Was steht da?
Das ist wirklich toll, dass ich das Originalmanuskript hier habe. Ralf Waldo Emerson. Das ist ein amerikanischer Schriftsteller und Philosoph, der übrigens zur gleichen Zeit wie Edgar Allan Poe in Boston geboren ist und da auch publiziert hat. Und die waren sich immer so ein bisschen spinnefeind. Und so heißt der Vogel, Ralph Waldo Emerson. Ralf wollte da immer sehen.
So wird er jetzt leider für immer heißen. Vielen Dank dafür, Andreas. Aber okay, gut, dann haben wir zumindest das wirklich. Das ist ja wirklich eine intellektuelle Insider-Referenz hier. Da muss man sich ja echt auskennen im Werk von
Edgar Allan Poe. Es gibt nur echt wirklich ganz wenige Leute, die wissen, na klar, das sagt sie. Aber viele haben da wirklich gedacht, haben sich die Ohren gebrochen. Was sagt sie da?
Okay, sehr, sehr, sehr merkwürdig. So, und genau so ein bisschen so ein Überbleibsel aus dieser zurechtgekürzten, man muss da singen im Garten, weil es ist eigentlich zu laut, ist natürlich auch eigentlich fast so ein kleines Herzstück dieser Folge. Wir haben schon angeteased. Justus sagt, Leute, wenn ihr es findet, das, was wir hier suchen, Peter und Bob, dann ruft nicht laut und sagt, wir haben es gefunden, sondern dann singt ihr bitte schön. Und das machen sie dann auch. Und das hören wir uns jetzt mal an.
Hey Bob, Bob, hier ist etwas.
Ja.
Hier sind Spuren.
God bless America. Das ist falsch, oder?
Tatsächlich, hier sind wirklich Fußabdrücke eines Mannes. Nun sing doch schon,
ja.
Peter.
God bless America. Das ist nicht richtig, das ist falsch. Nun helf mir doch mal.
Also, das schaffen wir schon, also mal sehen.
Ja. Mach. God bless America.
Ja, das ist gut.
God bless America.
Klar, Justus, komm schon.
Okay, ja, also, wie erinnerst du dich daran? Ja, wie war
ich
das
weiß,
so?
Ich weiß ganz genau. Selbst, also ich wusste überhaupt nicht, warum singen wir denn jetzt? Weil ich habe das Skript ja wahrscheinlich auch gar nicht so richtig verstanden, wie viele Hörer auch jetzt nicht. Aber ich habe gedacht, was singen wir denn da? Und wir wissen ja, okay, wir mussten da singen, weil man dann aufgrund der Vogelgeräusche eben sein eigenes Wort nicht mehr versteht. Aber
ja, ja.
Das ergibt ja nun sowieso nochmal keinen Sinn, weil singen sei auffälliger als laut rufen, ist totaler Quatsch. Das ist ja total natürlich. Bescheuert. Wir hätten ja auch einfach Justus rufen können oder
ja,
irgendwas.
Ja, genau. Völlig absurd. Und man erregt ja noch mehr Aufmerksamkeit, wenn man plötzlich God bless America da singt.
Ja, aber für die Fans ist das mittlerweile Kult. Ja. Und hier ist auch nochmal ein Beweis erbracht. Wirklich, wer jetzt noch behauptet, die Szene sei geixt, ja, der muss sich zur Strafe Barbie und der kleine Hund Tabs anhören. Also wirklich, das ist definitiv, ist das nicht geixt.
Fällt euch irgendetwas auf?
Nein, eigentlich nicht. Die beiden Japaner nehmen ihre Futteralien in Metallboxen mit. Aber sonst? Nein.
Mir auch nicht. Und was passiert auf diesem Gelände? Zunächst einmal, die Aufsicht am Tor ist bewaffnet.
Also gibt es hier irgendetwas, was wertvoll ist? Ja, und der gute alte Bob weiß auch was.
Nämlich?
Ja, der gute alte Bob, Andreas, weiß ja auch was. Also,
der gute
da hast
alte
du dann
Bob, ja.
Dich mal weit aus dem Fenster gelehnt. Ne? Das ist doch improvisiert, oder steht
das im... Ja, ich habe da einfach ein bisschen um den Text herum gespielt. Aber das ist ja toll. Der gute alte Bob weiß plötzlich, was hier so wertvoll ist und um was es sich handelt. Dann zeigt da Justus und Peter die langen Stege, die sich da in diese Bucht hineinziehen. Und das Irre ist ja, dann führt Justus Bobs Gedanken zu Ende, indem er sagt, das ist eine Austernzucht. Und dann sagt Bob doch wirklich, wieso eine Austernzucht? Ja, 20 Sekunden vorher hat Bob doch genau gewusst, dass es eine Austernzucht ist. Hat er das schon wieder vergessen? Ja. Aber genau so steht es hier im Skript, bis auf der gute alte Bob. Ich habe dann einfach, ohne zu überlegen, den Satz rausgehauen und keiner hat es gemerkt. Hier steht wirklich, Bob, eine Austernzucht? Furchtbar.
War dann sehr alt, der Bob, dann hat er das schon wieder vergessen.
Ja, man muss eben aufpassen. Man muss, selbst wenn man das Skript vor sich hat, dann darf man nicht alles, lesen, was da steht. Du musst auch immer genau überlegen, stimmt denn das da, was ich jetzt sage? Ist die Reaktion richtig? Oder muss man sagen, nee, oh, die muss ich jetzt weglassen, weil ich weiß es ja gerade. Aber ich habe sehr gelacht, als ich das jetzt hier vor 2-3 Tagen gehört habe. Ich wirklich fand's irre.
Und damals war es schon wahr und heute natürlich noch mehr der gute alte Bob. Du bist unser guter alter Bob, Andreas.
Ach, das wollte ich.
Egal, ob du es kapierst oder nicht.
Das macht den guten alten Bob ja auch aus.
Ja, natürlich, genau richtig. So, und dann gibt es natürlich auch wieder spannende Japaner in dieser Folge. Michael Grimm, natürlich ein authentisch besetzter japanischer Schauspieler, der jahrelang in Japan recherchiert hat, wie man das am besten spricht, ohne Charge.
Das ist Orko. Bei Masters of the Universe, natürlich, der weiß, wie sowas geht.
Der legt ein bisschen Orko da rein und übertreibt es dann natürlich sehr. Und Dell, und Dell, und Dell, da habe ich dann auch, fuhr's mir eiskalt den Rücken runter heute.
Ohne das sind die drei Fragezeichen nicht die drei Fragezeichen. Und das Tolle finde ich, hier hast du so ein bisschen so eine immer Ärger mit Bernie-Atmosphäre. Das ist,
stimmt.
Kennst du, das ist so ein bisschen am, denn das ist so lässig, locker, Sommer, Kalifornien, schöne Stimmung.
Fand ich auch.
Mit genau.
Und dass Justus quasi im Wagen mitfährt und abgelenkt werden muss und so. Und Peter und Bob als Vogelschützer mit Plakaten und sowas. Das fand ich irgendwie eine lustige Szene. Das ist
unsere gefiederten Freunde.
Ja, genau.
Stimmt. Gib das mal her.
Parker Frisbee!
Vorsicht!
Er hat eine Pistole!
Justus, nun, gib mir die Perle schon.
Noch einen Schritt näher, Sir, und ich schlucke die Perle runter.
Was? Nicht in den Mund stecken, nicht doch! Die Perle, gib sie mir.
Ich denke gar nicht daran.
Ja, damit.
Die Waffe, nehmt sie ihm weg. Ich hab sie. Hände hoch. Hände hoch.
Es klappt eben nicht immer.
Hände hoch, hab ich gesagt. Hände hoch.
Ach, die Waffe ist doch gar nicht geladen. Ich habe viel zu viel Angst vor Waffen, um mit einer geladenen Pistole herumzulaufen.
Und nun nehmen Sie die Sonnenbrille ab, Blinky. Ja, so ist gut. Blinky?
Aber das ist ja Blinky. Gar nicht
Mr. Wieso wusstest du, dass es Blinky ist?
Nimm ruhig die Waffe weg, Junge. Es ist ja doch vorbei. Ich hätte nie so etwas angefangen, wenn ich beim Pferdewetten nicht so viel Geld verloren hätte.
Ja, wir sind also quasi hier in der Auflösung. Wir sind auf dem Schrottplatz und diese unglaubliche Tarnung fliegt auf. Aber es ist ja wirklich ein bisschen schräg. Ich meine, man hört natürlich sofort, dass das nicht Hans Petsch ist, also Frisbee,
ja,
der hier kommt.
Ja, ne? Keiner hat die Stimme von Hans Petsch. Und dann wird es auch so ein bisschen comic-mäßig von den Sounds her. Völlig absurd.
Ja, das stimmt. Aber okay, also war ein bisschen optischer gedacht und man hat dann einfach das so übernommen. Aber Gott sei Dank löst sich dann alles. Und Blinky, das fand ich auch sehr süß, hat überhaupt nichts dagegen, im Gefängnis zu sein. Denn da kann er dann sein Geld für Wetten nicht mehr ausgeben. Ja. Vielen Dank. Die drei Fragezeichen haben ihm noch einen Gefallen getan.
Von der Spielsucht befreit. Ja, toll.
Auf jeden Fall. Das ist doch schön. Ja, also die Perlenvögel, doch irgendwie eine charmante Folge.
Ich mag die
irgendwie total.
Ja,
ich finde die auch
ich liebe die.
Schön. Das macht Spaß. Sehr viele lustige Sachen drin. Nicht geixt. So, und Andreas, jetzt reitet mich ein bisschen der Schalk oder wie es heißt. Irgendwie, weißt du eigentlich, dass wir mittlerweile von findigen Bobcast-Fans ein Gruppen-Performer-Alias bekommen haben nach unserer Performance von Obladi Oblada?
Nein.
Du erinnerst dich, wir heißen Schwindlig. Also sowas wie Brad Pitt und Angelina, Brangelina.
Ach, nein.
So. Es gibt jetzt irgendwo Schwindlig, habe ich gesehen, hat mir jemand geschickt. So, und das heißt,
das ist ja toll. Das ist ja super, gut,
das
gefällt mir.
Das heißt, eigentlich sollen wir hier als Rauschmeister, müssten wir doch eigentlich einen neuen Hit nachliefern. Ich finde, wir sollten jetzt mal anstimmen, zumindest based on God Bless America. Mhm. Wie wär's mit God Bless the Bobcast.
Ah ja, okay, das machen wir. Okay,
das gut, machen also, wir und verabschieden uns und freuen uns schon auf den Automarder. Der kommt schon um die Ecke und macht komische Geräusche hier und die Fensterscheiben fallen raus. Das wird auch sehr spannend. So, jetzt aber, bist du bereit, Andreas?
Ich bin in den Startlöchern, ja.
Okay, also dann 1, 2, 3.
God bless the Bobcast.
Gott, ist das furchtbar.
Das ist der Podcast mit Pechwind und Andreas Frisch. Das ist der Podcast mit Pechwind und Andreas Frisch. Maschinite Fürst. Maschinite Fürst.